Und das Thema der heutigen Predigt lautet die glücklichmachende Nähe Gottes. Und die Grundlage der Predigt ist Psalm 73. Bitte schlagt den Text noch nicht nach, sondern hört einfach die Worte. Psalm 73, Vers 28. Einfach mal zuhören. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und ich lese noch einige andere Übersetzungen, Luther. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Oder Elberfelder. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Und Menge, mir aber ist Gottes Nähe beglückend. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn, um alle deine Werke zu verkünden. Ja, wenn ich an unsere Situation denke, habe ich den Eindruck, dass wir an dieses Wort erinnert werden sollten. Wenn man Psalm 73, Vers 28 isoliert liest, könnte man denken, dass da ein Mann spricht, der auf der Sonnenseite des Lebens stand, bei dem alles rund lief, der siegreich durchs Leben ging, der keine offenen Fragen hatte. Aber es war ganz anders und nun wollen wir in unsere Bibeln aufschlagen. Ich möchte uns Psalm 73, den ganzen Psalm, vorlesen. Psalm 73, Vers 1 bis 28. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut, und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden, und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war, und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ja, ich möchte zuerst mit euch die Situation betrachten, in der Asaf stand, als er diesen Psalm schrieb. Vielleicht zuerst die Frage, wer war Asaf? Asaf wurde von David als Oberhaupt der Sänger eingesetzt. Er leitete den Tempelgesang und seine Aufgabe war es, Gott zu danken und zu loben. Wir wollen das nachlesen in 1. Chronik 16 ab Vers 4. 1. Chronik 16 ab Vers 4, wo uns Asaf und seine Aufgabe vorgestellt wird. Erste Chronik 16, ab Vers 4. Und er, gemeint ist David, bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm dankten und ihn lobten, nämlich Asaf als das Oberhaupt, Zacharia als Zweiten, nach ihm Jehiel, Semiramot, Jechiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jehiel, mit Harfen und Lauten, Asaf aber, um mit Zimbeln laut zu spielen, die Priester Benaja und Jehaziel aber mit Trompeten alle Zeit vor der Lade des Bundes Gottes. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihn, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Und so weiter. Das war das erste Loblied Asafs. Die ersten Verse davon haben wir gelesen. Es ging um Gottes Taten und Güte gegen Israel. In den Psalmen haben wir weitere 12 Lieder von Asaf, die wir nachlesen können. Asaf war ständig vor der Bundeslade. Dort diente er, im Tempel. Seine Nachkommen waren Leiter des Lobgesanges. Von der Bibel ist uns das überliefert bis in die Zeiten Esras und Nehemias. Das war Asaf. Und nun Psalm 73. Es beginnt ja mit der Zuversicht Asafs. Er beschrieb Gottes Güte. Das war seine Schlussfolgerung aus seinem Erleben. Ich komme später auf Vers 1 zurück. Aber dieser Erkenntnis ging eine schwere Not voraus bei Asaf. Asaf bekannte, dass er fast gestrauchelt wäre. Dieser Mann Gottes, dessen Aufgabe es war, den Herrn zu loben, der stets in der Gegenwart Gottes war. Ausgerechnet dieser Mann war in einer solch tiefen Verzweiflung, die ihn fast zu Fall gebracht hätte. Ich frage mich, welche Umstände und Ereignisse ihn dazu geführt haben. Wir wissen es nicht. Asaf wäre beinahe gestrauchelt, aber sein Herr hielt ihn. Es gibt eine interessante Stelle zum Straucheln, die ich mit uns lesen möchte, aus Psalm 94, Vers 17 bis 19. Psalm 94, ab Vers 17. Wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenig fehlte und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Das erlebte Asaf. Er wurde von Gottes Gnade gestützt, von seinen Tröstungen gestärkt. Deshalb triumphierte zuletzt der Glaube Asafs über alle Verzweiflung. In den Versen 3 bis 14 wird der Grund genannt, weshalb Asaf beinahe gestrauchelt wäre. Er hatte Unverständnis wegen dem Wohlergehen, wörtlich dem Shalom, dem Frieden der Gottlosen, während gleichzeitig der gerechte Asaf leiden musste. Wir kennen diese Fragen von anderen Männern Gottes. Hiob fragte in Hiob 21, Vers 7, warum leben denn die Gottlosen, werden alt, groß und stark? Auch Jeremia stellte sich diese Frage. Er war auch in einer großen Verzweiflung. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Das ist Jeremia 12, Vers 1. Asaf beneidete die Übermütigen. Andere übersetzen dieses Wort mit Großsprechern. Letztendlich war es Eifersucht und Neid im Hinblick auf andere. Die Gottlosen hatten genug von allem. Alles Leiden blieb ferne von ihnen. Sogar die Mehrheit des Volkes wandte sich ihnen zu. Es steht, man sog ihre Worte auf wie Wasser. Das bedeutet, man nahm ihre Worte bereitwillig an. Sie redeten, als ob ihre Worte vom Himmel kamen. Ihre Worte galten etwas auf Erden. Und das alles, obwohl sie hochmütig und eingebildet waren. So kam Asaf zum Schluss, den Gottlosen geht es immer gut und sie werden reich. Und all das verwirrte Asaf. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich denke, wir können Asaf ein Stück weit verstehen. Wie kann das sein, wenn Gott gerecht ist? Noch besser verstehen wir ihn, wenn wir die Verse 13 und 14 betrachten. Asaf verstand dies alles noch viel weniger, wenn er an seine Situation dachte. Weshalb erging es ihm so? Waren seine Treue und sein vorbildliches Bemühen um Reinheit vergeblich? War es umsonst, dass er sich ein reines Herz, das betont das Innere, das Denken und die Gefühlsregungen, und um reine Hände, das betont das Äußere, das Handeln, die Taten, dass er sich darum bemühte? Hiob wagte sich sogar zu fragen, was habe ich davon, wenn ich nicht sündige? Hiob war untadelig, selbst in Gottes Augen. Muss man nicht verzweifeln, wenn das zutrifft und man trotzdem leiden muss? Auch Asaf war täglich geplagt, er litt unter der Züchtigung. Ja, im Kopf wissen wir es. Die Züchtigung des Herrn sollen wir nicht gering achten. Wir wissen, dass er züchtigt, wen er liebt. Wir wissen, dass er erzieht, wie ein Vater seine Kinder erzieht. Wir wissen, dass er uns beschneidet, damit wir viel Frucht bringen können. Das ist die Wahrheit, das wissen wir. Aber ich, oder sollte ich sagen, mein Fleisch, kann das nicht immer so einfach annehmen. Es gibt Situationen, in denen ich meine Situation oder sogar Gottes Züchtigung als ungerecht empfinde und nicht verstehen kann. Gleichzeitig wollte Asaf nicht so reden wie die Gottlosen, weil er wusste, dass dies eine Treulosigkeit gegenüber Gottes Eigentumsvolk gewesen wäre. Luther übersetzt Vers 15 so: So hätte ich das Geschlecht deiner Kinder treulos verführt. Das wollte Asaf nicht tun. Und so dachte er nach. Aber auch das Nachdenken und Verstehen wollen brachte keine Linderung. Es war vergebliche Mühe. Andere übersetzen, es war zu schwer für mein Verständnis. Und so gibt es Dinge, die wir mit all unserem Nachdenken nicht verstehen oder erklären können. Es gibt Situationen, in denen unser menschliches Denken und Verstehen an seine Grenzen kommt. Unser Denken ist begrenzt, während Gottes Weisheit unbegrenzt ist. Vielleicht bist du, bin ich, sind wir auch heute in einer Situation, die wir nicht verstehen oder erklären können. Ich lese dazu, was Salomo sagte, Prediger 8. Prediger 8, Vers 17. Da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Manchmal verstehen wir solche Dinge später, manchmal überhaupt nie. Es gibt Ereignisse in meinem Leben, die ich bis heute nicht verstehen oder erklären kann. Und mich tröstet es, dass Männer Gottes wie Hiob, Mose, David, Elia, Jeremia oder eben Asaf verzagt waren, Dinge nicht einordnen konnten. Aber sie fanden einen Weg aus dieser Verzweiflung hinaus. Und da möchten wir den Schwerpunkt der Predigt legen. Was brachte denn diese Wende in Asafs Leben? Der erste Schritt war, wir lesen das in Vers 17, Asaf suchte die Antwort im Heiligtum Gottes. Zu seiner Zeit war das der Tempel. Mit dem Nachdenken über seine Fragen kam er auf keinen grünen Zweig. Erst im Heiligtum Gottes, als er sich betend an Gott wandte, gingen ihm die Augen auf. Im Heiligtum begann er Gottes Perspektive zu verstehen. Wofür steht das Heiligtum Gottes? Es war zuerst einmal der Ort der Gegenwart Gottes. Im Heiligtum Gottes suchte man Zuflucht in schwierigen Zeiten. Als König Hiskia von seinen Feinden schwer bedrängt war, suchte er Zuflucht im Haus Gottes. In Micha 4, Vers 2 steht, dass das Haus Gottes ein Ort der Belehrung und der Unterweisung ist. Es bezieht sich dort auf den Tempel im tausendjährigen Reich. In Psalm 84 lesen wir, dass es ein Ort des Lobes Gottes ist. In Psalm 26, dass es der Ort ist, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Also ein Ort der Zuflucht, der Belehrung, des Lobes und der Gegenwart Gottes. Und die Psalmisten, sie liebten das Haus Gottes, sie wollten immer dort bleiben. Herr, wie lieb habe ich die Stätte deines Hauses. Solche Aussagen finden wir immer wieder. Ich möchte nur einen Vers dazu lesen aus den Psalmen, Psalm 27, Vers 4. Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und genau das war der Wendepunkt in Psalm 73. In der Gegenwart Gottes fand Asaf Gottes Sicht. Wie wünsche ich mir, dass unsere Situation uns in die Gegenwart Gottes treibt. Nicht immer finden wir sofort Antworten auf alle Fragen, aber immer gibt uns das Suchen der Gegenwart Gottes eine andere Perspektive. Und dieser Psalm veranschaulicht die Folgen, wenn ein Kind Gottes es zulässt, dass der Glaube über das Selbstmitleid triumphiert. Solange Asaf das Wohlergehen der Gottlosen mit seinen Problemen verglich, war er deprimiert. Ab Vers 16 ändert sich die Perspektive, und zwar durch das Suchen der Gegenwart Gottes. Asaf begann das Leben aus der Ewigkeitsperspektive zu betrachten. Im Falle von Asaf war die Antwort, dass er über das Ende der Gottlosen nachdachte. Ich denke nicht, dass das unsere Antwort auf Fragen sein wird. Aber Asafs Erkenntnis damals war, das Wohlergehen der Gottlosen war nur vorübergehend, ein kurzes Scheinglück. Alles, worauf sie stolz waren, wird vergehen. Sie waren in Gottes Augen wie ein Traum, den man rasch wieder vergisst. Alles, worauf der Mensch sich so viel einbildet, hat in Gottes Augen kein Fundament, ist nur ein schlüpfriger Boden, auf dem man zu Fall kommt. Aber es gehört noch mehr zu dieser Wende. Asaf bekannte in Vers 21 seine Verbitterung im Herzen, ausgelöst durch sein Unverständnis. Es stach ihn in den Nieren. Die Nieren gelten als das Innerste des Menschen, als der Sitz des Gewissens. Und noch wichtiger, Asaf richtete diese Dinge. Er bekannte gewissermaßen seine Sünde. Asafs Auftraggeber war ja David. Er sagt in Psalm 37, erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Und so war Asaf bekümmert über seine eigene Torheit. Elberfelder übersetzt über seine Dummheit, deutsch und deutlich. Er bezeichnete sich sogar als Vieh, andere übersetzen ein vernunftloses Tier, also ein Wesen ohne Verstand. Dorthin führte ihn seine Verbitterung. Die Torheit erkennt Gottes Werke und Gedanken nicht. Die Torheit bildet sich viel ein auf das eigene Wissen. Die Torheit lästert über das, was der Mensch nicht versteht. Es ist eine sehr gute Sache, wenn man seine eigene Torheit erkennt, wenn man erkennt, wie menschlich man gedacht hat. Ebenso, wenn man bekennt, dass man nichts verstanden hat. Es gibt Dinge, die bleiben uns verborgen. Zum Beispiel die Zukunft, gemäß Prediger 8, Vers 7. Der Mensch weiß nicht, was geschehen wird. Und wer sagt ihm, wie es geschehen wird? Einen Teil wissen wir aus dem Wort Gottes, vieles wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Lesen wir, wie Hiob es ausdrückte in Hiob 42, Vers 3 bis 6. Hiob 42, Vers 3 bis 6. Auch er musste eingestehen, dass er nicht verstanden hatte. Hiob 42. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Also Hiob redete über Dinge, die er nicht verstand. Er urteilte menschlich, ohne Glauben. Wie gut ist es, wenn wir unsere Torheit bekennen. Auch das wird uns sofort vergeben und es gibt uns eine neue Perspektive, wie wir gleich sehen werden. Ja, diese Erkenntnis ließ eine neue Überzeugung wachsen in Asaf. Es war eine schwere Zeit für ihn. Er konnte auf seine Leiden schauen, er konnte verzweifeln, sich selbst bemitleiden. Aber dann kam sein Dennoch. Die Verse sind so wunderbar, dass ich sie uns noch einmal lesen möchte. Psalm 73 ab Vers 23. Psalm 73 ab Vers 23. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ja, dieses Dennoch war ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Wende. Nach dem Aufsuchen der Gegenwart Gottes und dem Bekennen der eigenen Verbitterung. Nun kam dieses Dennoch. Trotz allem Fragen, trotz allem Leiden, trotz allem eigenen Versagen entschied sich Asaf, dennoch bleibe ich stets bei dir. Er wollte mit dem Herrn verbunden bleiben, nicht nur im Moment, sondern stets, das bedeutet andauernd, beständig, jederzeit, unabhängig von allen Umständen. Asaf war bereits vorher mit Gott verbunden. Er war Leiter des Gotteslobs. Er musste Gott gut gekannt haben. Aber er sprach hier trotzdem noch einmal seine Entscheidung aus und er drückte sein Vertrauen aus, dass der Herr ihn bei seiner Hand hielt. David drückte es so aus: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Das ist Psalm 16, Vers 8. An anderer Stelle schrieb er: Fällt der Gerechte, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Vom gleichen David heißt es in 1. Samuel 30, dass er sich im Herrn stärkte während einer sehr großen Bedrängnis durch Feinde und durch Freunde. Mose drückte es so aus: Eine Zuflucht ist dir der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. In Römer 8, Vers 35 folgende finden wir die wunderbare Tatsache, dass uns nichts, aber auch gar nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Der Prophet Jesaja sagte zu Israel: Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich könnte endlos weiterfahren. Lasst uns nur noch einen Vers dazu gemeinsam lesen, nachschlagen. Jesaja 41, Vers 10. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und so wusste Asaf um Gottes Beistand und um Gottes Schutz. Was für ein Trost in Zeiten der Zweifel, der Fragen, der Schwierigkeiten und der Unruhe. In Vers 24 finden wir weitere Trostworte. Asaf berief sich auf zwei Tatsachen. Erstens, du leitest mich nach deinem Rat. Und zweitens, du nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Das ist wahrer Trost. Das Wissen um Gottes Leitung nach seinem Rat. Das Wort meint auch nach seinem Plan. Wie ein guter Hirte führt er die Seinen. Ich wage es kaum zu sagen, zu stillen Wassern. Oder wie es Psalm 32, Vers 8 ausdrückt: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Er unterweist uns, er zeigt uns den Weg, er führt uns auf guten Wegen. Darauf vertraue ich, auch wenn unsere Situation noch so verworren zu sein scheint. Ich lese uns weitere Worte Gottes zu dieser Tatsache vor, dass unser Gott die Seinen leitet. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Oder ein anderes: So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. An einer anderen Stelle steht: Er führt uns über den Tod hinaus. Und aus dem Neuen Testament: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 13. Ein Name des Heiligen Geistes, gemäß Jesaja 11, ist der Geist des Rats. Und ein Name des Herrn Jesus ist wunderbarer Ratgeber. Aus den Sendschreiben wissen wir, dass er auch der Ratgeber der Gemeinden ist. Und der zweite Trost Asafs in Vers 24 und genauso für uns ist das Wissen darum, dass Gott uns in Herrlichkeit aufnehmen wird. Kinder Gottes haben eine herrliche Zukunft, mag die Gegenwart noch so erdrückend sein. Die Naherwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus, wenn er seine Gemeinde zu sich holen wird, ist immer ein Trost und es richtet uns immer auf das Richtige aus. Wir sollten uns in jedem Gottesdienst mindestens einmal daran erinnern. Lesen wir dazu Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, die Leiden sind eine Realität, wir wissen es, aber sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Den Korinthern schrieb Paulus, dass die Bedrängnis schnell vorübergehend und leicht ist gegenüber der ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Petrus schrieb, dass wir uns jubelnd über ihn freuen werden, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn wir das Endziel unseres Glaubens erreicht haben. Ich komme zu Psalm 73, Vers 25. Von Luther wird er sehr schön übersetzt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, das ist das Wichtigste. Unser Herr reicht. Ohne unseren Herrn bietet selbst der Himmel nichts, geschweige denn die Erde. Und das kann uns niemand rauben. Man kann uns unsere Ehre rauben, unseren Besitz, unsere Geschwister, sogar unsere Familie. Aber niemand kann uns Christus wegnehmen. Elberfelder übersetzt, außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Im Vergleich zu ihm wird alles andere unwichtig. Lasst uns Gefallen haben an unserem Herrn, ihn zu haben, sein Wort zu haben. David sagte, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Paulus erachtete alles für Dreck gegenüber dem, den Herrn zu erkennen und Christus zu gewinnen. In Psalm 119 finden wir die Aussage, meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Lasst uns diese Wahl heute treffen. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wie wichtig und gleichzeitig wie frohmachend ist diese Entscheidung. Wir können uns heute entscheiden, wen wir begehren, wem wir vertrauen, wen wir suchen und lieben, bei wem wir unsere unruhigen Herzen stillen wollen. Wir können auch durch Umstände alle Kraft verlieren, körperlich und innerlich. Leib und Seele mögen vergehen, wie es im Psalm steht, völlig am Ende sein. Probleme können auf die Gesundheit schlagen. Vielleicht kennen das einige von uns. Und dann der Aufblick. So bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels, und mein Teil. Das Wort Fels bedeutet auch Zufluchtsort, zwar oft ein schützendes Versteck, ein sicherer Ort im Kampf. Gott selbst bezeichnet sich im Alten Testament wiederholt als der Fels Israels. Und das Wort Teil kann bedeuten Anteil oder Erbteil, sogar im Sinne von Anteil haben an Gott. Zum Beispiel im Psalm 16, Vers 5, der Herr ist mein Erbteil. Auch das kann uns niemand nehmen. Unsere Gesundheit kann uns genommen werden. Der äußere Mensch kann und wird zugrunde gehen. Aber kein Mensch, kein Umstand, kein Schwinden der Kräfte raubt uns die Zuflucht beim Herrn und das Anteilhaben an ihm. Es gibt Dinge, die uns niemand wegnehmen kann. Er ist ewiglich unser Fels und unser Teil, also für immer, unbegrenzt, unwiderruflich. Lasst uns noch aufschlagen, Klagelieder 3, Vers 22. Klagelieder 3, Vers 22 bis 24 lese ich. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Darum will ich auf ihn hoffen. Wichtig ist mir zu betonen, dass unser Gott keine Superhelden sucht, sondern die Demütigen. Er wirkt in der menschlichen Schwachheit mächtig. Darüber will ich mich freuen, in aller körperlichen und seelischen Schwachheit. Singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Psalm 81, Vers 2. In Vers 27 schaute Asaf noch einmal auf die Gottlosen, auf diejenigen, die dem Herrn die Treue brechen, also ihm untreu waren. Wir wissen, dass diejenigen, die Gott fern sind, ins Verderben laufen. Aber jeder Mensch kann zu Gott umkehren, kann seine Gottferne bekennen und kann Frieden mit Gott finden. Dieser Vers war eine Antwort auf Asafs großes Fragezeichen in den ersten Versen. Im Wissen um ihr Ende merkt er, dass sein Glaube und seine Treue nicht vergeben waren. Wir finden in Vers 27 aber auch einen Gegensatz zu Vers 28. Vers 27, die fern von dir sind. Und Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Gottes Ferne bedeutet Tod, während Gottes Nähe Leben und Freude bringt. Und damit kommen wir nun endlich zum Thema der Predigt, die glücklichmachende Nähe Gottes. Hier finden wir den Grund für das Dennoch Asafs, das Suchen der Nähe Gottes. Der Vers beginnt mit einem Aber. Asaf bezog sich auf Vers 27, auf diejenigen, die Gott fern waren. Dies galt für Asaf nicht, er zählte sich nicht zu diesen. In Vers 2 brauchte Asaf noch ein anderes Aber. Dort sagt er, ich aber wäre fast gestrauchelt. Nun sagt er, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich oder beglückend. Er hatte seine Antwort gefunden, er würde nicht straucheln. Ich glaube nicht, dass sich Asafs Situation geändert hatte. Er hatte immer noch keinen sichtbaren Lohn für seine Treue. Er war noch immer geplagt, fühlte sich gezüchtigt. Sein Körper, sein Inneres schmerzte. Aber sein Denken wurde durch Gottes Nähe verändert. Mitten in seiner Not und in seiner Schwachheit erfuhr er Trost durch die Nähe Gottes. Diese vertraute Nähe Gottes trägt durch die schwersten Zeiten des Lebens. Dieser Vers steht am Ende eines Psalmes der Verzweiflung und das macht Vers 28 besonders eindrücklich. Die Verzweiflung hatte nicht das letzte Wort. Es gibt nichts, was uns mehr tröstet, was uns mehr Freude schenkt, als die Nähe Gottes. Gott nahe zu sein, ist wirkliches Glück. Alle Verzweiflung muss weichen im Vergleich zu dieser wunderbaren Tatsache. Der Herr Jesus wünschte sich, dass die Seinen nahe bei ihm seien, damit sie seine Herrlichkeit sehen, die der Vater ihm gegeben hatte. Das ist Johannes 17, Vers 24. Und wir wissen, wir werden ihn einst physisch sehen, aber wir können ihm bereits jetzt nahe sein. Und diese Nähe war Asaf köstlich. Ich habe mich gefragt, weshalb jeder Bibelübersetzer dieses Wort anders übersetzt hat. Köstlich, eine Freude, beglückend oder einfach gut. Die Antwort ist, das hebräische Wort Tob steht für alles, was gut ist. Zum Beispiel gut, nützlich, erfreulich, wertvoll, schön, reichlich, angenehm, gütig, fröhlich, beglückend, wohlgefällig, freundlich, lieblich, köstlich, das Beste, das Wohl, das Glück, die Freude und so weiter und so fort. Also kurz gesagt, das Wort vereint alles Gute, das wir uns irgendwie vorstellen können, ohne Einschränkung. So wird es auch verwendet im Wort Gottes. Die Übersetzer mussten sich für ein Wort entscheiden. Eigentlich sollten sie die ganze Palette auflisten, dann wäre der Vers so lange. Unsere Sprache ist zu arm, um diesen Vers wiederzugeben. Aber alle diese positiven Worte können auf die Nähe Gottes angewendet werden. Wie kommen wir zu dieser Nähe Gottes? Ich möchte uns einige Verse aus Gottes Wort in Erinnerung rufen. Ich lese sie einfach vor, wir schlagen sie nicht nach. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Im Psalm 147 steht, dass er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und dass er ihre Wunden verbindet. Jesaja 57, Vers 15, sehr ähnlich. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Das können wir verstehen. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Er ist nahe denen, die sich ihm nahen. Er ist nahe denen, die ihn anrufen. Und vor allem, er ist nahe denen, die ein zerbrochenes, demütiges Inneres haben. Wir haben Zugang zu Gott durch unseren Herrn Jesus. Wir sind sogar berufen zur Gemeinschaft mit Christus, steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Er ist nahe, um uns zu helfen. Er ist nahe, um uns zu rechtfertigen und zu vergeben. Er ist nahe, um uns aufzurichten und zu trösten. Er ist nahe, um neue Freude, Kraft und Zuversicht zu geben. Er ist nahe, um uns zu leiten. Er ist nahe, um uns zu bewahren. Er ist nahe in allen Stürmen. Er ist nahe in der Gemeinschaft der Gläubigen. Er ist nahe bis an der Weltende. Wer von uns braucht diese Nähe Gottes nicht? Wer sehnt sich nicht danach? Petrus sagte, als fast alle den Herrn Jesus verließen, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir dürfen unseren Herrn bitten um diese Nähe am heutigen Tag. Die Psalmisten taten es. Nahe dich meiner Seele, betete David. Wir dürfen seine Nähe suchen. Hebräer 10, Vers 22. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Wir werden aufgefordert, in dieser Nähe, in Christus zu bleiben. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Dies sagte er seinen Jüngern in Johannes 15. Ja, zurück zu Asaf. Er sagte noch mehr Wunderbares. Er hatte Gott, den Herrn, zu seiner Zuflucht gemacht. Gott, den Herrn. Gott, Adon, ist das Wort Herr gegenüber einem Knecht. Jahwe, Herr, ist der Name des Bundesgottes, der zu seinem Wort steht, der ich bin, der Unveränderliche. Er ist da, gegenwärtig. Er lässt sich finden. Diesen Gott machte Asaf zu seiner Zuflucht. Das Wort Zuflucht übersetzen Luther und Elberfelder mit Zuversicht. Wörtlich ist es abgeleitet vom Wort sich bergen. Es drückt ein kindliches Vertrauen und Schutz aus. Auch dazu lese ich uns einige Verse aus den Psalmen vor. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Alles Worte Gottes. Diesen Gott machte Asaf zu seiner Zuflucht. In ihm fand er Zuversicht, weiterzugehen, trotz schwierigsten Umständen. Ja, es ist gut, dem Herrn zu vertrauen, ihm unsere Wege anzubefehlen. Wohl dem, der auf Gott vertraut. Unser Verstand und das, was Menschen sagen, können uns täuschen. Unser Herr niemals. Solche Menschen werden nicht wanken, sondern in Ewigkeit bleiben. Sie können nicht zu Schanden werden. Sie erfahren Gottes Güte. Sie müssen sich nicht fürchten vor Menschen. Sie erfahren Geborgenheit und Frieden durch ihr Vertrauen. Der Herr ist ihre Rettung und ihre Kraft. Das sind alles nicht meine Worte, sie stehen im Wort Gottes so. Lesen wir noch gemeinsam, was David sagt in Psalm 57, Vers 2. Psalm 57, Vers 2. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele, und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Selbst wenn wir durchs Tal der Todesschatten wandern, müssen wir kein Unglück fürchten, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wir dürfen in allem Leiden unsere Seelen ihm, dem treuen Schöpfer, anvertrauen. Diese Zuversicht haben wir alleine durch den Glauben an Christus. Wow, was gibt es Besseres? Was anderes kann unser unruhiges Herz zur Ruhe bringen? Asaf machte Gott zu seiner Zuflucht, um alle Werke des Herrn zu verkünden. Das war das Endergebnis. Asaf konnte Zeugnis geben. Vers 3, Psalm 73 ist ein Zeugnis. Er konnte Zeugnis geben, wie die Nähe Gottes ihn beglückte. Er konnte Zeugnis geben, wie er Gottes Schutz erlebt hatte, als er bei ihm Zuflucht nahm. Er konnte erzählen von Gottes Taten, von Gottes Treue, von seinem Reden, von seiner Hilfe, von seinem Trost. Er ist ein Gott, der Herzen verändert. Die Situation war immer noch die gleiche, aber Asaf war ein anderer. Er konnte erzählen, was der Herr an ihm getan hatte. Blättern wir eine Seite nach vorne, Psalm 71, Vers 14 und 15. Psalm 71, Vers 14. Ich aber will beständig harren, und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinen Hilfserweisen, Tag für Tag, die ich nicht zu zählen weiß. Asaf erzählte alle Werke Gottes. Ich sehe hier etwas Überfließendes im Sinne von, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Er konnte nicht schweigen. Es war ihm unmöglich, nicht davon zu reden. Und so dürfen auch wir Zeugnis geben über Gottes Segnungen. Ich bin davon überzeugt, Gott als Zufluchtsort und als Quelle unserer Freude zu verkündigen, ist ein starkes und ein glaubwürdiges Zeugnis, vor allem wenn wir das verbunden mit Schwierigkeiten tun können. Und hier möchte ich die Brücke zu Vers 1 schlagen. Nun verstehen wir, weshalb Asaf seinen Psalm mit Zuversicht startete. Das war Asafs schlussendliche Erkenntnis. Aber dem voran ging eine Zeit der Zweifel und der Fragen. Asaf verkündete Gottes Güte und legte nachher Zeugnis über sein Erleben ab, über seine Kämpfe und über die Veränderung, die Gott an ihm wirkte. In der alten Lutherbibel habe ich folgenden Kommentar gelesen. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Psalm 73 ist eine Krankheits- und Genesungsgeschichte des inneren Lebens. Ein siegreiches Ringen des Glaubens mit der Anfechtung. Gott ist gut gegenüber denen, die reinen Herzens sind. Solchen hilft er gerne. Wir wissen, reinen Herzens sind wir nicht aus uns selbst, sondern alleine durch die Vergebung unseres Herrn Jesus. Und dann ist bei ihm aller Trost, alle Freude, auch in Zeiten des Widerstands, der Anfechtung, des Zweifels und der offenen Frage. Ich möchte uns mit dieser Predigt heute Trost zusprechen, auch für unsere konkrete Situation. Asaf bezeugte Gottes Güte. Er ging durch eine Zeit der Anfechtung und des Zweifels. Die Wende kam, als er die Gegenwart Gottes aufsuchte, als er seine Verbitterung bekannte und als er die Entscheidung traf, die Nähe Gottes zu suchen und ihn zu seiner Zuflucht zu machen. Diese wunderbare Nähe Gottes veränderte nicht seine Umstände, aber sie veränderte sein Herz. Ich weiß nicht, wie es bei uns weitergeht. Ich weiß nicht, wie viel wir schlussendlich sein werden. Ich weiß nicht, wie es mit den Räumen weitergeht. Es gibt viele Fragen zu klären. Wie können wir das schaffen? Ich bin oft körperlich angeschlagen, manchmal verzweifelt, manchmal überfordert. Oft weiß ich nicht, wie weiter. Ich kann nicht einmal behaupten, dass ich mich in den letzten Tagen immer auf die Nähe Gottes konzentriert habe. Oft waren die Umstände zu groß. Aber eines weiß ich, Gottes Nähe zu suchen, ist das Rezept in meiner und ich hoffe auch in deiner und in unserer Situation. Ich möchte am Glücklichsein über die Nähe Gottes festhalten, in allem Menschlichen unglücklich sein, das wir alle auch kennen. Die Nähe Gottes ist eine Realität, sie steht uns zur Verfügung und ich möchte sie suchen. Liebe Geschwister, ich möchte euch bitten, sucht diese beglückende Nähe Gottes. Sie hat die Kraft, unsere Herzen zu verändern, wenn auch die Umstände sich nicht so rasch verändern. Legen wir dagegen alle Eifersucht ab, sie bringt uns nichts. Wir haben von der Liebe gehört von Andi. In diesem Kapitel steht auch, dass die Liebe nicht beneidet. Lassen wir uns auch nicht durch hohe Reden beeindrucken. Trost finden wir nicht in beeindruckenden Reden oder Argumenten, sondern in der beglückenden Nähe Gottes. Suchen wir die Nähe Gottes. Mir aber ist die Nähe Gottes beglückend. Ich lese zum Schluss noch zwei Verse. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Tun wir das, werfen wir unser Anliegen auf unseren treuen Herrn und lassen wir ihn sorgen. Und dann auch noch Judas 24, Vers 25. Salome hat uns diese herrlichen Worte als Ermutigung gesendet diese Woche. Ich möchte sie uns weitergeben. Judas, Vers 24 und 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Er wird uns bewahren. Er soll ewiglich meine Freude und meine Zuflucht sein. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich und beglückend. Ich bete. Herr Jesus, danke vielmals für das, was du uns zurufst, auch am heutigen Morgen, dass wir die Möglichkeit haben, uns dir zu nähern, dass du uns aufrufst, zu dir zu kommen, Barmherzigkeit zu erlangen, zu rechtzeitiger Hilfe. Danke für deine beglückende Nähe, für alles Gute, was du uns geben willst, auch in deiner Gegenwart. Danke auch, dass wir in jeder konkreten Lebenssituation auch bei dir Zuflucht suchen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das auch zu tun, dass du hilfst. Ja, gerade wenn wir Schwierigkeiten spüren, wenn wir uns angefochten fühlen, dass wir deine Nähe suchen. Ich bitte dich um die neue Zuversicht, um das neue Vertrauen vom Asaf auch in unserem Leben hinein, dass wir mit ihm können sagen, mir ist die Nähe Gottes beglückend. Ich möchte dich bitten, dass wir auch lernen können, zuallererst im Leben dich zu begehren und nichts anderes. Ich möchte dich bitten, dass wir in dem wachsen dürfen. Ich möchte dich auch bitten um Stärkung für die, die es schwierig haben, auch gerade im Moment. Ich bitte dich um Stärkung in allen Nöten, die da sind in unserer Mitte. Ich bitte dich um Ermutigung, um Trost, um Freude im Alltag. Ich bitte dich auch um Freude an der Gemeinschaft am heutigen Tag, auch wenn wir zusammen sein werden, dass du einfach auch da deinen Segen schenken tust. Ja, und ich möchte auch bitten um dein Wiederkommen, dass wir auch dürfen parat sein, dass wir dürfen gefunden werden beim Tun von deinem Willen, wenn es so weit ist. Ja, wir wollen uns freuen auf den Moment, wo wir dich sehen werden. Ja, die Freude wird noch viel herrlicher sein als die, die wir gelesen haben jetzt im Psalm 73, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Danke für die Zuversicht, die wir dürfen haben. Amen.